Naja, ich glaube, das Problem, das der Journalismus grundsätzlich hat, ist, dass er auf der einen Seite seinem Publikum, seinen Nutzerinnen und Nutzern ja verspricht, dass er hinter die Fassaden blicken würde oder den Blick freilegen würde. Und auf der anderen Seite aber doch vielfach sich eingestehen muss, dass das aufgrund auch der perfekt gemachten Öffentlichkeitsarbeit gar nicht so einfach ist, wenn man dann in Redaktionen sitzt, wo hint und vorn Not an Mann und Frau ist. Und daher ist die Frage, will ich mir dann auch noch öffentlich eingestehen und den Diskurs führen in den Medien, wie schwach man geworden ist, ja? Mit ein paar Ausnahmen. Ja? Daher, ich meine, ich gehe gleich einmal sozusagen auf eine Ebene, wo eine Lösung sein könnte, weil sie auch sehr journalistisch ist. Journalismus ist immer Komplexitätsreduktion und ist immer Auswahl. Also würde ich sagen, wenn ich weiß, dass ich ganz viel von dem, was mir hier als PR-Lawine entgegenkommt, eh nicht schaffe zu überprüfen, dann entscheide ich doch lieber vorher, was sind denn möglicherweise Themen, die mein Publikum interessieren sollten. Das ist ja auch ein Zugang von Journalismus, außer derjenige, der sozusagen der Klickjournalismus, der schaut, was zieht und dann mehr von dem. Am Ende haben wir lauter Katzenfotos und sonstiges irgendwie als Content. Aber die relevanten Dinge, über die Menschen eigentlich sich unterhalten sollten, wenn sie journalistische Produkte in die Hand nehmen und drauf klicken oder es anschauen oder es lesen, die gehen sonst verloren. Das heißt, ganz bewusst eine Gegenstrategie und sagen, ja, ihr könnt uns noch so wunderbare Potemkinsche Dörfer errichten. Nur wir zeigen sie gar nicht mehr her. Auch Beispiel der Bilder. Ja, ich kann sie herzeigen und sie kontextualisieren. Ich kann noch radikaler sein, wie es der Falter früher beim Jörg Haider gemacht hat und eine Zeit lang einfach ein Bilderverbot. Oder ich mache einen Bilderrahmen und schreibe nur mehr rein, es gibt kein Bild von den, somit hat ja die letzte Regierung begonnen mit den Sondierungsgesprächen, wo es dann nur die Bilder, die die ÖVP gegeben hat, weil man den APA-Fotografen angeblich aus Platzgründen nicht zugelassen hat. Ja? Und dann hat man das bekannte Foto, wo dann der Christian Kern so gebuggelt vorm großen Kurz steht. Beide sind bekanntlich, glaube ich, ähnlich groß. Aber der da bildhaft mit der kleinen gebuggelten Figur ausgestiegen war, ist gut rübergekommen, weil es nichts anderes gab zur Illustration und weil der Zwang, den ich im Journalismus verspüre, wenn es Bilder gibt, diese dann doch zu verwenden, auch davon, glaube ich, muss man sich fallweise lösen. Ich glaube auch, dass so Gegenstrategien auch auf der anderen Seite vielleicht irgendwann wieder auch einen heilsamen Prozess auslösen könnten. Man kann sich natürlich auch gesetzliche Maßnahmen vorstellen, überlegen, aber dazu später, weil ich würde vorher noch ein paar Punkte nennen wollen, die wir vielleicht schon vergessen haben. Die Frage der Selektiven, dort hat es ja nicht begonnen, aber das war, glaube ich, schon ein starker, zu Recht Aufreger, nämlich diese interne Leitlinie des Innenministers bzw. des Innenministeriums, dass sozusagen die kritischen Medien nur mehr sozusagen das Mindestmaß, wo es immer das sein soll, auf jeden Fall, sage ich mal, Schonkost an Information zu bekommen. Das ist natürlich in einer liberalen Demokratie ein No-Go. Der zweite Punkt ist übrigens dabei relativ untergegangen, nämlich die Anweisung der Polizeidienststellen überall dort, wo es um Asylwerber oder Asylberechtigte geht, die bei sexueller Gewalt involviert sind, das auf jeden Fall sozusagen hervorzustreichen, dass es sich um Personen mit diesem Status handelt. Ein Punkt, den ich auch nur erinnern möchte, weil die Zahl, ich meine, in der kurzen Zeit, ja, Frau Rohrer, Sie erinnern sich, wir beide haben sozusagen die 1 und 2 schwarz-blau, die ist ein bisschen länger gewesen und da war auch allerdings die erste Phase unter dem Schreihals Peter Westenthaler sozusagen besonders intensiv nach außen hin auch wahrnehmbar, aber strukturell sind dort viele ähnliche Dinge auch passiert. Die Frage, wie mit dem ORF umgegangen wird, dort wird von der kleinen Regierungspartei dann der Stiftungsratsvorsitzende gewählt, der seinerseits nicht lange braucht, um dann einen Korrespondenten, Gellex, sozusagen zu rüffeln für seine Berichterstattung. Ich meine, Stiftungsrat ist sowas wie ein Aufsichtsgremium. Das hat er gefälligst nach innen hin zunächst zu tun. Das hat er nie nach innen hin gemacht, sondern gleich nach außen. Und das ist halt Druck machen, plus ein Druck auf ein Drittel der Korrespondenten, die seiner Meinung nach nicht ordentlich ihren Job machen würden. Armin Wolf hat er dann daraufhin auch gleich noch ein Sabbatical sozusagen empfohlen. Also
ja, aber da würde ich jetzt mal kurz fragen, ob das jetzt einfach Attacken auf unliebsame Berichterstattung ist, die es in der Form auch schon lange gibt, oder ob das jetzt wirklich kontrollieren
ist. Nichts ist neu erfunden, es geht um die Intensität, es geht um die Dichte der Dinge, die da gemacht werden. Vielleicht neu, nein, auch nicht neu erfunden, ist die Intensität der Regierungswerbung, ja, die ist noch einmal ein Stück hinaufgetrieben worden. Da ist ganz sicher, sage ich mal, der Sündenfall schon sehr viel früher durch andere Regierungen gemacht worden. Aber wir haben es bis jetzt nicht geschafft, auch die Oppositionen haben es nicht geschafft, die Medien haben es nicht geschafft. Die Medien sind also in der Form, die Journalistinnen und Journalisten selber nicht, aber die Eigentümer und die Herausgeber profitieren natürlich von diesem Geld, das ist ja gar keine Frage. Und daher ist auch keiner auf die simple Idee gekommen, das irgendwann einmal zu limitieren. Wir haben bei den Wahlkampfkosten Limits eingezogen. Wir wissen schon, wie erfolgreich das im ersten Anlauf war, aber jetzt sind immerhin die Strafen deutlicher ausformuliert. Warum bitte gibt es kein Limit bei der Regierungswerbung und macht stattdessen eine ordentliche, sachlich nachvollziehbare Medienförderung? Ja? Mhm. Oder warum gibt es, wenn man, ich meine, das dürfte ja dem Medienminister der letzten Regierung nicht ganz entgangen sein, dass die Redaktionen nicht sehr gut aufgestellt sind personell, dass ich auf der anderen Seite dieses Verhältnis zwischen PR und Journalismus völlig aus der Balance bringe und wir letztlich heute davon reden müssen, dass die PR stark den Journalismus determiniert, prägt, antreibt, steuert, weil auf der anderen Seite unglaubliche Stäbe damit beschäftigt sind, ständig die Redaktionen sozusagen zu beschäftigen und zu beliefern. Ein simples Limit wäre eine einfache Lösung. Aber warum das nicht?
Also ich möchte das gerne aufgreifen, nämlich das Thema, wie über finanzielle Mittel auch, also ich möchte nicht sagen Druck aufgebaut wird, aber doch irgendwie mitgesteuert wird. Ja. Also eine kurze Frage, ob Sie vielleicht ein bisschen schätzen können, wie viel pro Jahr, also es gibt seit 2012 Medientransparenzgesetz, dass eben die Ausgaben, die für Ministerien, offizielle Behörden, staatseigene Betriebe, für Inserate und Werbeeinschaltungen ausgegeben werden, also einfach klassische Werbung, wo dann steht, die Stadt Wien ist die beste Stadt der Welt und die Stadtwerke Graz machen alle glücklich. Wie viel wird denn da so pro Jahr in Österreich offiziell ausgegeben? Weil es gibt immer noch ein paar Schlupflöcher im Gesetz, wo man nicht alles angeben muss. Also was ist so ungefähr die offizielle Größenordnung? Wie viel gibt denn der österreichische Staat pro Jahr für Werbung aus? Haben Sie da ein paar Ideen vielleicht? So, wer glaubt denn, dass es mehr sind als 20 Millionen Euro im Jahr? Wer glaubt, dass es mehr sind als 100 Millionen Euro im Jahr? Mehr als 150? Ja, also so zwischen 160, 180 liegen so die letzten 2 Jahre an offiziellen Zahlen. Inoffiziell wird von Experten geschätzt, dass dann noch 20-30% dazukommen, weil eben zum Beispiel nicht periodisch erscheinende, das sind dann diese Beilagen, die fließen da nicht mit rein. Oder es gibt eine gewisse Untergrenze, wenn man sagt unter 5.000 Euro, dann inseriere ich für 4.990 Euro, dann fließt das alles nicht mit rein. Aber das heißt so ungefähr diese Größenordnung, 200 Millionen Euro im Jahr, war auch schon mehr vor ein paar Jahren, fließen jedes Jahr nochmal extra in Werbung. Und das macht bei manchen Medien bis zu einem Drittel des Jahresumsatzes aus. Das heißt, das ist mit Abstand der größte Werbekunde für manche Medien. Wie ist denn so die Erfahrung oder einfach... Inwieweit hat das einen Einfluss darauf, was berichtet wird und wer und wie berichtet?
Darf ich dann sagen, als Erfahrung, da kommt es natürlich sehr auf den Chefredakteur und auf die Geschäftsführer an. Ich kann mich erinnern, in den, weiß ich jetzt nicht, 90er Jahren oder wann immer, hat dem Erwin Bröll in seiner gelenkten Demokratie ein Kommentar nicht gefallen. Es war vor einem Wahlkampf, er ruft an und sagt, okay, ich storniere, ich glaube, das waren damals noch Schillinge, 1,5 Millionen, 2 Millionen Schilling, wenn der nicht bestraft oder was weiß ich war, wird der damalige Chefredakteur Unterberger gesagt, dann machen Sie das halt. Und das war das letzte Mal, dass das jemand versucht hat. Ich nehme nicht an, dass das heute so bei jenen Medien funktioniert, die das meiste kriegen, à la Kronenzeitung und Österreich. Aber
die Presse, also die Journalistinnenlandschaft hat sich halt sehr geändert. Damals ging es um einen angestellten Redakteur, nehme ich an, der das gemacht hat. Heute haben wir in vielen Medien nicht mehr die angestellten Redakteurinnen und Redakteure, sondern wir haben Freelancer oder halt Zeilenhonorarschreiberinnen und Schreiber. Und da muss man gar nicht schwer sanktionieren.
Ja. Nur Herr Noll, das hat mit der Haltung des Chefredakteurs oder Herausgebers nichts zu tun.
Es ist leichter geworden, auch durch die geänderte Presselandschaft. Ja? Weil dann nimmt man halt diese Berichte von derjenigen oder demjenigen einfach, da braucht man gar kein Aufsehen erzeugen oder so, hat kein arbeitsgerichtliches Verfahren und nichts, sondern man weiß halt, von wem man dann etwas nicht mehr nimmt, wenn das so ist. Da haben sich einfach auch die Machtverhältnisse in der Presselandschaft sehr geändert.
Darf ich ein Mikrofon? Danke, danke.
Der Alfred Noll spricht mir aus der Seele. Ich bin, mein Name ist Lydia Ninz, ich bin Geschäftsführerin von Ajour. Das ist eine Organisation, die hilft arbeitslos gewordenen Journalistinnen und Journalisten, einen neuen Job oder neue Joborientierung zu geben. Wir sind damit erfolgreich, aber die Verhältnisse sind katastrophal. Wenn ihr denkt, früher haben die Journalisten, sind gut bezahlt worden, mit dem Hinblick, dass wenn was passiert, sie zumindest abgesichert sind. Aber was jetzt teilweise bezahlt wird, ich sage nur ein Beispiel, früher hat die ganze Woche für eine Reportage 2 Seiten 200 Euro gezahlt. Da bist du nicht einmal hin. Das war etwas, wo man gesagt hat, bitte für 200 Euro. Jetzt zahlen sie 300 Euro, wenn man Fotos liefert. Und es gibt Journalistinnen und Journalisten, die das gerne nehmen. In der Gewerkschaft gibt es die Initiative Freitag, heißt das. Da hat mir eine Kollegin erzählt, dass sie 5.000 Euro Umsatz im Jahr macht und davon leben soll. Also ich möchte schon sagen, und ein nächstes Beispiel, beim ORF zum Beispiel hat eine Kollegin gesagt, wenn ich meinen Beitrag 300-400 Euro kriege und da muss ich noch wochenlang nachher rechtfertigen, dass ich mich an alle Qualitätsvorschriften gehalten habe bei dieser kritischen Reportage. Wie soll sich das ökonomisch ausgehen, wenn du 300-400 Euro kriegst und dann sollst du die wochenlang rechtfertigen? Aber ich wollte noch etwas sagen, es geht noch weiter. Nicht nur die Chefredakteure, schaut mal die Eigentümer an. Es gibt ja langsam Medien, die nicht einmal im Besitz von Leuten sind, die keine Ahnung und kein Wissen von Journalismus haben. Das sind normale Geschäftsmodelle geworden, die jetzt davon krachen. Früher hat man gesagt, eine Zeitung kann man nicht machen wie Persil. Heute sind wir so weit. Man will rausquetschen, Dividenden aus den Zeitungen noch und nöcher. Und das geht auf Kosten der Redaktion. Und jetzt sage ich ein Letztes. Der Klaus Gatterer hat einmal gesagt, Journalistinnen sollen nicht nur in den Gehörgängen der Macht sein, sondern auch auf der Staub der Straße recherchieren. Sie sollen also schauen, was ist los, was gibt es auf der Ebene Politik und dann, wie wirken sich die Dinge aus, wen trifft es. Und das kommt, glaube ich, viel, viel zu kurz, aber nicht, weil die Journalisten das nicht wollen. Die Journalisten, die das heute noch möchten, verzweifeln in den Redaktionen, weil sie ihren Job nicht mehr machen können, die Rahmenbedingungen nicht passen. Und ich glaube, es gibt aber nicht nur Pessimismus, sondern ich sehe immer die Möglichkeiten. Wenn die Message Control machen, dann arbeite ich doch damit. Dann registriere, was der Typ gesagt hat. Und dann nehme ich ihn beim Wort ein paar Monate später. Da kann er mir gar nicht aus, weil er hatte die Message Control selber in die Welt gesetzt. Er hat das Bild selber gemacht. Und das in Tirol mit der Wanderung habe ich vergeblich gewartet, dass mir ein Medium aufklärt, was stimmt jetzt. Stimmt es, dass nur 300 Leute bei der depperten Wanderung waren oder 800? Das habe ich, diese Antwort kriege ich einfach nicht. Ich kriege immer nur die Behauptung so und die andere so. Und dann bin ich ratlos und stehe da und sage, was ist jetzt richtig?
Frau Ohrer, Sie haben da ein bisschen...
Das macht mich extrem unrund, muss ich ehrlich sagen. Weil... Ich beobachte seit in den letzten Jahren, also Journalismus ist mit Sicherheit die einzige Branche, die sich selbst in den Orkus redet. Damit fange ich nichts an. Wir wissen alle die Situation, wie sie sich entwickelt hat und aus welchen Gründen. Die zu bejammern, kann ganz gut sein für die Psychohygiene. Die zu analysieren, ist vielleicht richtig. Aber noch einmal, warum spielen wir mit? Es ist nämlich nicht so, dass alles auf das Ökonomische zurückzuführen ist. Und das haben wir uns in den letzten Jahren angewöhnt. Zu sagen, die ökonomische Situation ist so entsetzlich, daher die armen Journalisten, daher das. Es ist nicht alles auf das zurückzuführen. Wie Sie sagen, ich kann auch mit einer Praktikantin in der Redaktion oder einem Praktikanten so heranziehen, ja, dass er hungrig wird, dass er auf die Straße geht. Aber ich muss es machen und nicht nur sagen, es geht nicht mehr, er ist so arm und er verdient so wenig. Und wir sind nicht vom Jammern ins Tun gekommen. Und wenn, natürlich, wir jammern alle, immer.
Also Entschuldigung, ja? Wenn im Standard einmal 18 Leute waren in der Wirtschaft und man gescheit recherchieren konnte, ohne Limit, mit Telefonieren, mit Zeit, wo du jüngere und ältere Redakteure hast, die den Jungen gelernt haben, wie es geht, und jetzt sind die Redaktionen tatsächlich ausgehungert, getrieben von den Online-Klick-Geschichten, sitzen sie alle nur mehr drin, gehen nicht mehr raus. Und Annelies Rohrer, warum haben die Amerikaner den Trump-Phänomen, die Zeitungen, völlig unterschätzt? Weil sie keine Leute mehr vor Ort gehabt haben, weil sie keine Korrespondenzen mehr gehabt haben in den Ländern. Das ist hier gesagt worden von amerikanischen Kollegen.
Ja, das mag schon sein, aber entschuldigen Sie, dass ich unterbreche. Das Gegenbeispiel ist der amerikanische Skandal über den Jeffrey Epstein. Das ist der Sexoffender. Eine einzige Journalistin von einem nicht wirklich bedeutenden Medium war so lange so hartnäckig, bis dann endlich verhaftet wurde. Eine einzige Journalistin, Miami Herald ist nicht die größte, beste Zeitung von Amerika. Und um das geht es eigentlich. Wenn ich zum Beispiel, dann bin ich schon fertig, höre, aber die Kollegin Todt wird es eher erzählen können, dass auf der Fachhochschule die Journalistenausbildung kombiniert wurde und zusammengeführt wurde mit der PR-Ausbildung. Wenn ich höre, dass es nur mehr um Content geht, und es dort Leute gibt, die sagen, vergesst den unabhängigen Journalismus, bezahlter Content ist eure wirtschaftliche Zukunft. Und wenn ich weiß, nicht nur höre, sondern wenn ich weiß, dass diese Fachhochschule in Wahrheit eine Geldmaschine für die Wirtschaftskammer ist, dann, und niemand steht auf und kein Medium beschäftigt sich damit, dann will ich nicht sagen, weil sie alle dort Lektoren sind. Ja, das
kommt schon, ja? Der Text.
Aber das ist auch so eine Sache, das war einmal eine Ausbildung für unabhängigen Journalismus. Und jetzt ist es nur mehr PR, alles eine Sauce. Wozu rege ich mich dann auf, über dass die Leute 200 Euro kriegen? Warum? Dort liegt der Hund begraben. Es wird nicht öffentlich diskutiert, dass man eine wirklich, also diese Institution pervertiert hat. Dass es ein Cash-Cow für einen Verband ist. Und wo wollen Sie dann die Journalisten mit Rückgrat herkriegen?
Jetzt wollte ich eben Herr Hausel und dann Frau Bernhard.
Ja, die letzte Frage von Ihnen ist immer gestellt worden und ist immer zu stellen. Im Journalismus braucht es definitiv viel Rückgrat. Und ja, es braucht, da bin ich ganz bei Ihnen, ich halte das auch für ein mittleres Desaster, diese beiden Ausbildungszweige zusammenzulegen. Es ist eh schon schlimm genug, dass im PR-Bereich die besseren Gehälter gezahlt werden und sehr viele auch aus solchen simplen Gründen abengagiert werden. Aber der Blick der Wirtschaft, und deswegen wundert mich das jetzt mit der Wirtschaftskammer genau null, ist ja auf Medien der, ich inseriere dort und dafür kriege ich dann nur ein paar Geschichten im Umfeld. Unsere Befunde, wo ist der Kollege Keinberger, da ganz hinten, hat zwei tolle Arbeiten dazu geschrieben, eine Magisterarbeit und jetzt auch eine Dissertation. Und die Befunde sind entsetzlich, wozu Medien bereit sind, an Zusatzleistungen offensichtlich zu bieten. Und da müssen wir aus mehreren Gründen wieder rauskommen, weil so wird Journalismus definitiv ruiniert. Und das ist unser Problem. Ich stimme ja Heuberts zu bei der Frage sozusagen, dass man sich auch selber zerfleischen kann bei den Diskussionen. Aber andererseits, es bleibt uns nicht erspart, diese Diskussionen zu führen. Ich meine, und wir dürfen vor allem auch der Politik diese Diskussionen nicht ersparen. Jetzt, nach diesen knapp eineinhalb Jahren Regierung, die endet mit dem größten politischen Skandal dieser Zweiten Republik, wo es massiv um Themen der Medien geht. Ja? Die Krone sozusagen sich unter den Nagel zu reißen, den ORF zu filetieren, und zack, 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 ein paar Journalisten raus und andere rein. Wie viel wurde in diesem Wahlkampf über Medienpolitik geredet? Null. Ja? Aber, naja, Moment. Ja, genau. Es wurde auch nicht eingefordert. Da bin ich ganz bei Ihnen. Aber wer hat die Medien daran gehindert, das zu tun?
Da würde ich jetzt wieder einbringen, das Thema einfach, wer zahlt, schafft an, also woher kommt denn das Geld? Ja, also woher kommt die Pressefirma, woher kommen diese 200 Millionen Euro Inserate? Und welches Medium lehnt sich denn dann aus dem Fenster und greift den Medienminister an, der vielleicht über Gelder verfügt für Förderungen?
Du hast völlig recht, nur wenn ich raus will aus der Rue de Gac, dann muss ich irgendwann ein bisschen Risiko auf mich nehmen. Und das Risiko heißt in dem Fall, ich muss es schaffen, von einer Alimentierung des Wohl, meines journalistischen Wohlwollens in der Berichterstattung hinzukommen zu einer an so ein Wohlwollen nicht gebundene, einigermaßen objektivierte, ordentliche Medienförderung. Ja? Die Presseförderung ist ja gegenüber diesen 160 Millionen lächerlich. Ja? Die 8, 9 Millionen im Jahr, das ist ja Peanuts, ja? In Wirklichkeit. Und daher denke ich, könnte man da, wenn sich die Wesen, und im Grunde leben fast alle Medien mehr oder weniger gut von den öffentlichen Inseraten. Und die könnten sich eigentlich als Interessensgemeinschaft auf der Backel haben und sagen, gut, nicht das Ende der öffentlichen Inserate, aber eine Limitierung, eine Anbindung an die Frage, was ist angemessen aufgrund der Kommunikationsziele, die ein Ministerium für bestimmte Sachen, die sie jetzt bewerben will, vieles wird ja beworben, was völliger Humbug ist, das bin ich auch der Meinung. Ne? Ich lass mit mir gern darüber reden, dass die Stadt Wien vieles, den öffentlichen Verkehr ordentlich bewirbt wird, um das, um die Leute vom, was weiß ich, vom Individualverkehr auf den öffentlichen zu bringen, brauchst sehr, sehr viel Werbung, damit du solche Verhaltensänderungen, nicht nur ein gutes, billiges
Aber
Ticket
was die Stadt Wien mit Werbung macht, das ist ja jetzt nicht nur reine Informationsmaßnahme.
Nein, du, jetzt haust du mir meine Argumentation zusammen.
Ich würde nämlich gerne noch da drüben das Wort kurz weitergeben, weil die Zeit sehr schnell vergeht.
Du kennst sie zu gut. Selbstverständlich macht die Stadt Wien auch Werbung, weil sie inzwischen auch ein Getriebener geworden ist, dieser Boulevardmedien, die von sich aus Sachen verlangen. Nur auch die Politik käme aus so einem Verhältnis nur raus, wenn sie versachlicht und klar macht, das sind unsere Kommunikationsziele, dort will ich hin. Und dann sollen Fachleute klar sagen, Mediaplaner, dann gehst du in diese und diese und diese Medien hinein, wenn es um diese Ziele geht, und bei den anderen Zielen ist dort und dort gescheiter. Und das brauchst du im Grunde gar nicht bewerben, sondern machst gute Öffentlichkeitsarbeit. Und
die mussten
und wenn die Medien wieder ein Stück mehr in der Lage sind, weil sie wieder etwas besser ausgestattete Redaktionen haben, dann funktioniert diese Balance zwischen Öffentlichkeitsarbeit auf der einen Seite und Journalismus auch wieder besser. Ja. Wir sind da völlig außer Tritt geraten.
Ja. Ich würde gerne, bevor ich eine überspringen, und zwar mit der Frage eben der Falter, hat das ja als eines der ganz wenigen Medien sehr offensiv gemacht, diese Kritik, und dafür auch die Rechnung sozusagen bekommen und das auch öffentlich gemacht, dass dann eine Regierungspartei bewusst gesagt hat, der Falter kriegt keine Inserate mehr von uns. Konnte der Falter das abfangen, indem er durch die Berichterstattung, die kritisch war, so viel Publikum holen konnte, dass die das ausgeglichen haben, oder wie schwierig war das dann?
Ich bin jetzt nicht der Geschäftsführer des Falters, also da müsste man den Sigmar Schlager fragen, aber wir haben schon so einen Effekt gehabt, also der Vergleich mit der New York Times ist jetzt sehr hochgegriffen, ja, und Trump, aber wir haben einfach deutliche Abo-Zuwächse. Mhm. Auch, glaube ich, aus einer gewissen Solidarität heraus und, glaube ich, auch, weil es doch ein Bewusstsein gibt innerhalb der Leserschaft, was halt Journalismus, kritischer Journalismus heißt, wo er gemacht wird und wie wichtig er letztlich fürs Funktionieren des politmedialen Systems ist. Und das ist nämlich der Punkt, den ich jetzt noch machen wollte, beim Thema Message Control. Ich finde, wir haben ein bisschen, also ist okay, wir sind hier in einem journalistischen Kontext und reden halt viel über Journalismus in dem Zusammenhang und was es für uns heißt, aber mir kam der Aspekt zu kurz, den Alfred Noll angesprochen hat, nämlich dass Message Control nur dann funktioniert, wenn sie sozusagen innerhalb des Politsystems auch ausgeübt wird. Und in dem Zusammenhang ist es, finde ich, eine wichtige Beobachtung, oder sich daran zu erinnern, wie Sebastian Kurz sein Ministerteam zusammengestellt hat. Das waren nämlich fast ausschließlich Quereinsteiger ohne politische Erfahrung und ohne politische Hausmacht, die in den ersten Wochen überhaupt nichts gesagt haben. Die waren alle, wie wir aus den ÖVP-Files dann nachlesen konnten, in der ÖVP-Akademie und haben ihre Medientrainings bekommen, bevor sie überhaupt einmal an die Presse gingen. Und dann waren sie mit sehr gestanzten Sätzen in ihren Interviews vorzufinden. Also sprich,
das einer hat davon war immer der zweite oder dritte Satz musste eine Lobhuldigung des großartigen jungen Bundeskanzlers so ist sein.
Also das war quasi eine Art sektenartige Aufstellung in dieser Regierung. Und ich bin gespannt, wie das jetzt in einer allfälligen türkis-grünen Koalition dann ausschauen wird und ob die Ministerteams diverser sind oder nicht. Also das quasi Message Control ist nach außen hin zu uns Journalisten, aber sie beginnt eigentlich im politischen System und das ist, finde ich, fast noch bedenklicher.
Mhm. Frau Bernhardt, Sie wollten vor.
Ja, ich kann da nur absolut zustimmen. Allerdings tappen wir natürlich auch mit der Veranstaltung voll.